This is Viva Con Agua.
Alles für einen guten Swag mit Helene Fares. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen?
Fast richtig, Fares.
Fast richtig. Ich vielleicht das gerne mal transparent machen würde. Ich habe dich kennengelernt im Rahmen von einer Kampagne, wo ich mitmachen durfte. Und du hast mir wunderbares Feedback gegeben. Auch sehr hartes und sehr straightes und sehr ehrliches Feedback. Das ist mir aber sehr gut getan. Das heißt, man könnte auch schon fast sagen, wir haben eine lernende Beziehung.
Würde ich unterschreiben.
Und wie würdest du dich denn beschreiben, wenn dich jemand fragt, was machst du eigentlich? Was ist so deine, gibt es eine Standardantwort und gibt es auch eine Antwort, wenn du jemanden vielleicht auch ein bisschen verblüffen willst oder hast du spielerische Umgangsformen?
Verblüffen. Also ich glaube, was meine Arbeit als am allerbesten beschreibt und um es in nur ein Wort zu fassen, ist Bildungsaktivismus. Ich glaube fest daran, dass wir mit Bildung eine mündigere und demokratischere Gesellschaft sein können. Natürlich aus dem einfachen Grund, dass eine demokratische Gesellschaft immer mündig sein muss. Und ohne Bildung keine Mündigkeit. Und ich finde eben auch, dass ohne Bildung keine Verantwortung getragen werden kann. Und aus diesem Grund habe ich dich damals eigentlich angesprochen, als ich gemerkt habe, dass du da einen aus meiner Sicht Fehler in politischer Korrektheit gemacht hast. Und ich mir dachte, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das nicht böse meinst, weil ich ja weiß, dass du ein guter Typ bist und wir kannten uns vorher eigentlich noch gar nicht richtig, ne? Und ich mir einfach dachte, scheiße, ich bin mir ziemlich sicher, dass der eigentlich nur Gutes im Sinne hat und sehe eben das auch als Bildungsaktivismus an, auf einen anderen Menschen zuzugehen und ihm den besten Willen zu unterstellen und zu sagen, ey, in dem besten Willen, den ich glaube, den du in dir trägst, glaube ich, dass es für dich vielleicht schön wäre zu wissen, dass das, was du gesagt hast, unter Umständen verletzend sein könnte. Und genau, das beschreibt, glaube ich, das, was ich tue, so am allermeisten. Aber abgesehen davon bin ich natürlich Journalistin in diesem Rahmen, Psychologin in diesem Rahmen und Musikjournalistin auch nochmal manchmal.
Wann hast du angefangen damit? Also wann ist dir das so bewusst geworden, dass du vielleicht dafür auch so ein Talent hast oder so ein schlummerndes Potenzial, so eine Bildungsaktivistin zu sein?
Ich glaube, das ist mir nie wirklich bewusst geworden. Ich glaube, es ist eine Sache, die ist sehr verankert im Islam und sehr verankert in meiner Erziehung. Meine Eltern sind beide Syrer und ich natürlich auch. Dass ein Akt von Ungerechtigkeit niemals unangesprochen und unausgesprochen bleiben darf. Und das hat mich schon mein ganzes Leben, auch natürlich in der Schulzeit und auch in der Unizeit, sowas von getrieben und angetrieben, aber hat mir auch sehr viele Steine in den Weg gelegt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich so ein sehr, sehr starkes Bedürfnis hatte, irgendwie für Gerechtigkeit zu sorgen. Ja, es ist nicht so easy, aber ich glaube, dass es tatsächlich einfach so sich herangeschlichen hat. Und eine Sache kann ich sagen, ich habe es schon immer sehr gut gefunden, Wissen zu teilen, weil ich habe das auch geliebt zu lernen. Ich habe es geliebt, neue Informationen zu bekommen, die mich als Menschen gefühlt komplettiert haben, weil ich gemerkt habe, dann bin ich einfach ein viel besserer Mensch, wenn ich mehr darüber weiß, was eigentlich in meiner Psyche so los ist und kann sowohl mit mir selber als auch mit anderen Menschen viel, viel milder umgehen und liebevoller. Und das ist natürlich das Allerwichtigste. Und das ist auch mein Ziel, dass wir als Menschen und Gesellschaft, und ich berühre ja nun mal nur die Gesellschaft im deutschsprachigen Raum, einen liebevolleren Umgang miteinander finden. Das ist mein Ziel.
Voll viele spannende Themen in meinem Kopf aufgegangen. Die erste vielleicht mal eine dumme, auch ein bisschen plakative Frage, aber wärst du viel erfolgreicher, wenn du nicht quasi auch diesen Teaching-Aspekt hättest und diesen Political Correctness-Aspekt? Also, weil du gesagt hast, dir hat es viele Steine in den Weg gelegt.
Also ich glaube, Erfolg ist natürlich da die Frage, wie definierst du Erfolg? Wenn du jetzt meinst, hätte ich mehr Reichweite auf Instagram, würde ich tatsächlich sagen nein, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand sich von mir irgendein Fashion- oder Beauty-Stuff angucken würde, weil das, ich bin da nicht besonders krass drin. So, ich sehe so aus, wie ich aussehe und kann nicht so viele besondere Dinge mit mir anstellen oder mich besonders ausgefallen kleiden, auch abgesehen davon, dass ich das nicht machen möchte, einfach weil ich nicht so viel Kleidung verbrauchen will. So. Genau, deswegen glaube ich, da wäre ich nicht erfolgreich. Ich glaube wirklich, dass diese aktivistische Sache dazu geführt hat, dass ich nach vorne gegangen bin, was die Reichweite betrifft. Ich glaube aber, ich wäre erfolgreicher, was meinen Seelenfrieden betrifft, wenn ich diese Dinge alle nicht hätte, weil ich natürlich nicht nur versuche, anderen Menschen Dinge beizubringen, sondern mich ja auch jeden Tag damit beschäftige, wie ich ein besserer Mensch sein kann. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, so wie ich jetzt gerade bin, bin ich eigentlich noch nicht ausreichend und muss mich weiterbilden, damit es noch besser wird. Und wenn ich es nicht tue, fühle ich mich nicht besonders wohl. Also ich glaube, was das betrifft, wäre ich sicherlich erfolgreicher, wenn ich mich nicht so hart ich will nicht dran nehmen sagen, aber mir fällt kein anderes Wort ein.
Das ist ja eigentlich auch ein bisschen was, ich weiß gar nicht, ist es protestantisch oder so? Das ist ja eine interessante Frage. Das heißt, dein Seelenfrieden, der ist nicht so ausgeprägt, dadurch, dass du dich mit all diesen Themen auch beschäftigst die ganze Zeit und dass du versuchst, sehr achtsam auch mit deiner Sprache und deinen Mitmenschen umzugehen, führt dazu, dass dein Seelenfrieden nicht so ausgeglichen ist, richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, dass ich da so sehr militant mit mir selber umgehe, ja.
Und dir fällt es auch schwer, korrigier mich, quasi dein Leben, und das ist ja auch zum Teil privilegiert hier in dieser Welt und so weiter und luxuriös, im Vergleich zu anderen Situationen, ob wir jetzt im Refugee Camp sind oder im Land, in dem kein fließendes Wasser Alltag ist, etc. Das fällt dir auch schwierig, dein Leben quasi manchmal zu genießen, während du dir ganz bewusst bist, dass es anderen Menschen gerade scheiße geht.
Ja, ich glaube, das ist das Los der Empathen. Und natürlich mit einem Migrationshintergrund, glaube ich, ist das nochmal krasser, wenn du weißt, dass die Menschen, die völlig andere Voraussetzungen haben, halt komplett in deiner engsten und nächsten Familie eigentlich sind, was natürlich richtig hart ist, das zu sehen. Ich war ja auch letztes Jahr in Syrien und habe es mit eigenen Augen gesehen, wie meine vielen Cousinen, die auch in meinem Alter sind, einfach nicht mal im Ansatz die gleichen Chancen haben wie ich. Und das ist, du kommst dann mit so einer anderen Form von Überlebensschuld raus. Aber ja, da hast du völlig recht. Ich fühle mich irgendwie im Gespräch mit Kurs hier beim Coaching bei dir.
Wir haben ja auch schon viel Coaching bei Vio Knacker gemacht, aber das soll es ganz und gar nicht werden, sondern mich interessiert es einfach nur, weil ich glaube, mir es auch manchmal so geht und ich auch das Gefühl habe, ey, fuck, so und jetzt soll ich einfach irgendwas genießen gerade und weiß aber natürlich um die Komplexitäten, wo unsere Freunde in Uganda oder in Äthiopien und so, und das ist natürlich immer das Schwierige sozusagen dann für mich dann ja, aber auch trotzdem soll man ja sein Leben genießen, und da wollte ich eigentlich gerade eher Coaching voll von einer anderen Richtung, also ja, ob gibt's bei dir sowas wie einen Umschalter oder gibt's irgendwas, wo du gemerkt hast, okay, ich kann mir das trotzdem gönnen, oder es gibt Tools, weil ich glaube, es geht vielen Menschen so, also ich glaube, es geht, du sagst wahrscheinlich allen Empathen so, oder darüber hinaus vielleicht sogar auch noch anderen.
Ja, sicherlich. Also ich glaube, was mir sehr geholfen hat, ich habe eben gerade vor ein paar Wochen eine 5-wöchige Pause gemacht. Innerhalb der ersten 2 Wochen ist mir das natürlich extrem auf die Füße gefallen und ich habe nur gearbeitet die ganze Zeit. weil da das mit Hanau passiert ist und ja, einige Sachen auf Instagram passiert sind, die ich nicht unangesprochen lassen konnte. Da ist eben dieser Zwang wieder drin, den ich in mir trage. Ich habe aber in der Zeit danach, also 3 Wochen, mich wirklich ferngehalten und wirklich ganz bewusst gesagt, ey, ich bin komplett raus. Außer jetzt, als, keine Ahnung, Juana Lima mir geschrieben hat, hey, kannst du das für Visions for Children mal kurz posten? Dann habe ich Instagram kurz wieder runtergeladen und dann das mal gepostet. Also was mir extrem geholfen hat, ist Pausen einzulegen, um mich zu refokussieren. Und in dieser Pause hat mich auch meine Mutter besucht auf der Reise und ich habe mich mit ihr auch lange über diese Schuldgefühle unterhalten. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, was ihre Mutter zu ihr gesagt hat vor einigen Jahren. Und zwar, meine Oma ist eben auch noch in Syrien gerade und leidet natürlich unter den Umständen. Und meine Oma hat zu meiner Mutter gesagt, nachdem sie eben weinend anrief wegen des Krieges, das hilft uns gar nicht, wenn du weinst. Es hilft uns nicht, wenn du traurig bist. So, und da war ich am Anfang erstmal so ein bisschen so, habe das total abgelehnt und war so, ja, ich bin doch nicht dumm, ich weiß, dass das niemandem hilft, aber es überfordert mich und so weiter. Aber ich glaube, was mir wirklich hilft, ist, diese Frustration oder diese Schuldgefühle eben in eine Form von Aktivismus umzusetzen. Das ist die eine Sache. Mir dann auch immer mal wieder bewusst zu machen, okay, Helene, du machst Sachen, die schon, keine Ahnung, 2, 3, 4 Leuten vielleicht helfen. Das ist die eine Sache. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man, und das mache ich nicht genug, sich ganz klare Ziele setzt, damit man sich auch, weil zu sagen, ich will die Welt retten, und das ist was ich eigentlich total in mir trage, obwohl das super anmaßend ist, das wird einen niemals befriedigen, weil man kann die Welt nicht komplett retten. Aber zu sagen, ey, es ist mein Ziel, keine Ahnung, mit meinem Psychologieformat 5 Menschen zu helfen. Wenn ich das gemacht habe und 5 Menschen kommentieren, hey, das hat mir geholfen und bla bla bla, dann habe ich mein Ziel erreicht. Alter, dann kannst du dich richtig gut zurücklehnen und alles, was darüber hinaus entsteht, eigentlich dankend und dankbar annehmen. Und was ich gerade ganz stark übe, das ist mein letzter Ratschlag, ist Abgrenzung. Dass man sagt, ich kümmere mich gerade darum, wie du jetzt zum Beispiel Wasserfilter für Uganda zu besorgen und bin jetzt damit 24/7 beschäftigt. Oder eben auch nicht 24/7, sondern halt irgendwie auch nur 8 Stunden am Tag. Und dann brauchst du aber noch die restlichen, keine Ahnung, sag ich mal, 6, 7 Stunden, die du dann noch wach bist, einfach für deine Familie oder einfach nur für dich. Dann muss das okay sein, damit du die Kraft weiterhin hast, das zu tun, was du eben tust, nämlich eben Wasserfilter für Uganda besorgen. Also die Kräfte wirklich gut einteilen, To-Do-Listen machen, Ziele setzen, diese Ziele erfüllen. Wenn man sie nicht erfüllt, nicht fertig machen, deswegen einfach ein realistischeres Ziel setzen und lernen, sich abzugrenzen und auch einfach mal zu sagen, ey, ich kann es total nachvollziehen, dass jetzt gerade schon die 10. Menschenrechtsorganisation schreibt, weil wir sind in einer Situation auf der Welt, in der wir gerade gefühlt nicht vorankommen, gefühlt. Aber ich schaffe es nicht. Ich kann es menschlich nicht tragen, mich 17 Stunden am Tag mit dem Leid der Welt auseinanderzusetzen, weil ich dann meine eigene Psyche verliere und niemandem helfen kann.
Vielen Dank. Ich würde alle deine Tipps unterstreichen. Ich müsste einige davon ausprobieren, um ehrlich zu sein.
Das ist ja alles so super, ja. Eine Theorie. Also.
Bei den Menschenrechtsorganisationen hätte ich gleich eine Frage. Müssen Menschenrechtsorganisationen /NGOs /Social Businesses lernen, noch mehr Mehrwerte im Sinne von All Profit und neuer zu denken sozusagen? Also weil ich habe so das Gefühl, und das habe ich so von ganz vielen Musikern immer bekommen auch, die dann ganz klar gesagt haben, ey, ich bin so froh, dass ich bei Viva Con Agua mich engagiere, weil dann kann ich auch ein paar NGOs sagen, nee, ich mache schon was und ich mache gerade Viva Con Agua. Und wie du sagst, man muss auch Nein sagen, man muss Grenzen ziehen und so weiter. Und die Anfragen, die wir stellen, sind oft so, dass es für den Musiker relativ leicht ist, zuzusagen. Also, weißt du, ich frage zum Beispiel nur als Beispiel, Gentleman habe ich nie nach einem Benefizkonzert gefragt, sondern ich frage ihn, ob wir Fußball zusammen spielen. Da hat er viel mehr Bock. Benefizkonzert ist sein Daily Business. Wenn man jetzt diese ganzen, ich will nur in die Frage, also verstehen, ob quasi Nichtregierungsorganisationen oft ihr Game so ein bisschen absteppen müssten, weil das Gefühl habe ich, dass die noch sehr altmodisch und teilweise langweilig, in Anführungszeichen, anfragen und dann einfach, kannst du mir als Aktivistin das hier produzieren und dann auch noch bei dir online stellen für die Reichweite. Aber da ist gar kein Vorteil für dich dabei, sozusagen.
Und
da ist,
darum geht es auch nicht. Und das ist so eine Sache, die ist für mich, der Vorteil für mich ist ja, dass ich was Gutes tue. Der Vorteil ist ja nicht, dass alle wissen, dass ich was Gutes tue. Das Ding ist, der Unterschied, den ihr mit Viva Con Agua im Vergleich zu vielen anderen NGOs habt, ist ja ganz einfach, dass ihr eine Marke seid. Ihr seid eine richtige Marke, die ihr euch aufgebaut habt, die du aufgebaut hast, deren Gesicht du auch bist. Also wir kennen dich ja alle. Vor allem im Hip-Hop weiß jeder, wer du bist. Es ist einfach, als hättest du als hättest du so einen Influencer-Manager bei dir auf der Marke, die du selber bist, weißt du? Und das haben alle großen Unternehmen gerade. Das hat jedes, also ich meine, jede Klamottenfirma hat das. Alles, was jetzt immer cooler wird in Betrachtung dessen, was man auf Instagram so sieht, die haben ja alle Influencer-Manager. Aber ich kenne zumindest keine NGO, die einen Influencer-Manager hat, der mit den Leuten auch so connected, wo sich das auch wirklich so richtig persönlich anfühlt. Obwohl Visions for Children hat ja Juana Lima, die das ja auch ordentlich managt. Die macht das auch sehr gut, finde ich. Und dahingehend würde ich auf jeden Fall recht geben, dass NGOs sich beziehungsweise mehr Identifizierungspotenzial schaffen müssten, um noch mehr Menschen zu erreichen. Aber das muss, eigentlich darf das nicht, es darf halt eigentlich kein Kriterium sein, weil ein Mensch muss sich ja nicht, ich finde nicht, dass man sich überreden lassen muss für irgendeine Welthungerhilfe oder sowas, was zu machen, wenn mir da irgendjemand was schreibt. Also ich mache zum Beispiel momentan alles, was mir geschickt wird, was irgendwas mit Menschenrechten zu tun hat. Ich mache wirklich alles. Das Einzige, was ich nicht mache und nicht teile, sind private Crowdfundings, wo ich weiß, dass das an Einzelpersonen geht und so, weil ich dann weiß, dass die Spendenbereitschaft dann sinkt von meinen FollowerInnen, die dann zum Beispiel für eine Person spenden, die irgendwie, keine Ahnung, der gerade das Fahrrad geklaut wurde oder sowas. Die Spendenbereitschaft dann aber für die Welthungerhilfe, die ich dann am nächsten Tag poste, nicht mehr da ist. Also das sind die einzigen Sachen, die ich wirklich dann, wo ich meistens eigentlich ablehne. Zumal in Deutschland eigentlich auch die staatliche finanzielle Absicherung in den meisten Fällen ziemlich gut gegeben ist. Genau, aber das eben nicht auf... Wie bitte?
Die Frage, die ich dann hätte, ist quasi, wie wählst du dann aus diesen 17 Anfragen aus, welche du machst oder... Und ist deswegen auch dein Workload so krass, machst du einfach alle 17, einfach nur, weil du Aktivistin bist und weil du auch niemandem da Nein sagen willst.
Ja. Also ich glaube, also das mit dem 17, das habe ich jetzt eher auf größere InfluencerInnen bezogen. Ich habe jetzt nicht 17 Anfragen jeden Tag, aber ich mache schon eigentlich alles, was mir zugeschickt wird. Wenn ich weiß, dass das eine for real Organisation ist natürlich. Wenn ich das Gefühl habe, dass es irgendwie so ein bisschen shady, dann mache ich das nicht. Aber so große Organisationen bin ich immer sofort am Start. Nicht zuletzt, weil es nicht schaden kann. Und am Ende des Tages, wenn ich jetzt sage, okay, die Spendenbereitschaft sinkt vielleicht, aber wenn ich heute Welthungerhilfe, morgen Viva Con Agua und übermorgen UNO Geflüchtetenhilfe poste, dann ist es für mich jetzt gerade ehrlicherweise nicht wichtig, wo die Spendenbereitschaft steigt und wo sie sinkt. Die Hauptsache, die Leute tun irgendwas. Aber bei Einzelpersonen sehe ich das eben anders.
Wie, gibt's durchgängige Themen, für die du dich engagierst? Und wie wählst du deine Themen aus?
Also ich glaube, das Thema, was am aller präsentesten ist, ist Geflüchtetenhilfe, Seenotrettung. Ja, ich glaube, das sind so die präsentesten Themen. Nicht zuletzt, weil ich noch bevor ich eigentlich hier so auf Social Media aktiv war, beziehungsweise so richtig aktiv, habe ich auch in der Geflüchtetenhilfe gearbeitet, in Erstaufnahmeeinrichtungen und sowas und gesehen, was gebraucht wird und so. Ja, das ist auf jeden Fall das präsenteste Thema für mich. Nicht zuletzt natürlich, weil ich auch einen persönlichen großen Bezug dazu habe.
Was kann man machen in der Thematik? Also wenn man sich dafür engagieren will, klar, Geld zahlen kann man immer, weil muss man auch immer sagen, für die NGOs das Allereinfachste ist, wenn jemand uns jetzt an Vivo Caracua 10 Euro spendet, juhu, wir müssen nichts machen, ja, außer wenn er eine Spendenquittung will. Eine Spendenquittung, die läuft im System durch. So, Feierabend. Mhm. Für alles andere muss ich erstmal ein Event organisieren, was gerade nicht geht, oder ein digitales Event oder ein Campaigning oder Geld in die Hand nehmen, was ganz viele NGOs machen und Mailings aufsetzen.
Ja.
Das ist ja zum Beispiel auch was, was viele gar nicht wissen, aber dann kostet so ein Mailing halt mal 1 Million, bringt 8 Millionen. Ja. Naja, und dann hast du 7 Millionen plus sozusagen. Nur die Frage, die wir uns immer stellen, ja, aber wie viele finden das Mailing auch nicht geil oder denken sich, ah, das hat jetzt Geld gekostet und so weiter. Und also gibt es kreativer. Deswegen, langer Rede, kurzer Sinn, was kann man machen in der ganzen Flüchtlingsthematik, wenn man, oder Geflüchteten, oder wie sagt man?
Also ich sage einfach Geflüchtetenhilfe, weil ich das Wort Flüchtling so, dieses Ling, finde ich irgendwie komisch, aber das ist persönliche Präferenz. Ich würde jetzt niemanden dafür verurteilen, Flüchtling zu sagen oder so.
Nein, aber wie man da sich am besten engagieren kann, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist gerade die Seenotrettung zu unterstützen, wenn man Geld übrig hat. Wenn man kein Geld übrig hat, würde ich einfach mal auf Facebook gehen und, keine Ahnung, bei Schwarzes Brett, Uni und dann statt einfügen, mal eingeben, hier, ich würde Menschen, die geflüchtet sind, gerne mal die Stadt zeigen oder Deutsch beibringen oder was auch immer. Ich meine, natürlich gibt es genug Deutschkurse eigentlich, aber oder zum Beispiel Tandem machen oder zusammen kochen oder irgendwie sowas, ne? Ich merke, dass viele geflüchteten Menschen halt diesen kulturellen Austausch sich auch wünschen. Aber ja, sonst Seenotrettung, also CI oder Sea-Watch ist, finde ich, mit dem, wie ich sie bis jetzt auch unterstützt habe, die beste Lösung für Geld irgendwo hinspenden. Ja, und natürlich jetzt im nächsten Schritt gucken, wie wir in Lesbos auf Lesbos im Camp Moria bessere Zustände schaffen können und da natürlich irgendwie, soweit es geht, politischen Druck ausüben, auf Demos gehen, sobald es wieder erlaubt ist und so weiter.
Das kann man ja an der Stelle schon sagen, dass wir am 1. und 2. Mai wieder ein Online-Festival machen, dabei bist und da mindestens 25.000 Euro für die Wasserversorgung in Moria an den Start bringen wollen mit der Organisation Watershed.org. Da warst du ja auch eine Vorantreiberin, also eine Aktivistin, indem du einfach gesagt hast, Micha, können wir da nicht was mit Vivo Con Agua machen? Könnt ihr da nicht aktiv werden? Fällt es dir manchmal schwer auch so, also nicht pushy zu sein, aber so dann doch, hey, hier nochmal nachhaken, da nochmal nachhaken. Es ist ja auch manchmal der schmale Grat mit Leuten auf den Sack gehen und dann doch, also auch ein Clouseau muss ich manchmal dreimal fragen, weil die haben da halt auch 10.000 Sachen im Kopf und so weiter.
Also mir war das zu dem Zeitpunkt schon bewusst, dass du übelst viel gerade auf deinem Teller hast. Ne? Ich habe das aber gesehen mit der Wasserversorgung in Moria, im Camp Moria, und ich dachte mir, also was nervt mich jetzt mehr? Dich nerven oder nichts sagen? Und nichts sagen nervt mich immer mehr. Und setzt mich total unter Stress. Deswegen habe ich dir ja auch, keine Ahnung, 30 Mal geschrieben. Nein, Spaß. Aber keine Ahnung, wie oft geschrieben, dass wir da unbedingt irgendwas machen müssen und sollten. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass das jetzt klappt, und bin sehr glücklich, die große Ehre zu haben, davon ein Teilstartschuss gewesen zu sein. Ich bin da, ja. Was bauen wir denn dann dort? Erzähl das doch mal den Leuten. Oder was machen wir dann dort?
Das sollte man eigentlich, glaube ich, fast schon die Menschen vor Ort erzählen lassen, fände ich eigentlich am realsten sozusagen, weil das ist ja auch was wir in der Entwicklungszusammenarbeit, wie es so schön heißt, gelernt haben oder immer wieder lernen müssen, eigentlich so wenig wie es geht, eigentlich über andere zu sprechen, die dann auch gar nicht im Raum sind, eigentlich die im besten Fall selber sprechen lassen. Deswegen wäre es für mich auch interessant, wenn man sich anguckt, Entwicklungszusammenarbeit war ja oft, ne, und da haben wir ja auch ganz viel über White Supremacy und ganz viel Feedback, wo wir in der Bildsprache nicht up-to-date sind oder nicht up-to-date, einfach nur up-to-eye-level, vielleicht so rum gesagt, oder up-to-dignity oder so eher vielleicht gesagt. Durch die Gründung von Viva Con Agua Uganda entsteht sowas für mich noch auf einer strukturellen Ebene. Das heißt, du veränderst das Game eigentlich so. Das heißt, Viva Con Agua Uganda wird von Ugandern gemacht und die sprechen darüber, was dort passiert. Ist schon ein ganz anderes Bild, als wenn ich darüber spreche.
Wunderbar.
Ich glaube, sowas in Moria auch an Start zu bekommen, beziehungsweise da ist dann aber halt die Frage, willst du diese Struktur? Das wäre jetzt schon mal die erste Verständnisfrage, weil will man diese Struktur überhaupt festigen dort? Weil das bedeutet ja auch, man kreiert dort sowas wie eine langfristige Lager. Will man das überhaupt? Kann das überhaupt ein Ziel sein? Oder ist das eigentlich genau das, was man auch nicht will? So?
Ja.
Also dort fällt es mir noch viel schwieriger, weil ich da sind wir auch mit Viva Con Agua komplette Anfänger. Wir haben das erste Mal, dass wir sowas wie Soforthilfe oder Katastrophenhilfe machen, und deswegen auch sehr dünnes Eis und wir haben warme Socken an.
Ja, ich habe ein bisschen Gänsis jetzt. Also ich finde es ganz wunderbar, dass wir das machen. Echt, und dass du das dann auch vorangetrieben hast. Ich freue mich da enorm drüber. Ich kann diesen Zwiespalt extrem gut nachvollziehen, zu sagen, wie gehen wir jetzt voran in Moria? Wie machen wir weiter? Wollen wir da Umstände schaffen, die den Menschen tatsächlich langfristiges Leben ermöglichen oder nicht? Das Ding ist ja, dass es da gerade gar nicht drum geht. Mit dieser Wasserversorgung geht es ja wirklich nur darum, dass die Menschen genug sauberes Trinkwasser und eben Wasser zum Händewaschen haben, was ja noch lange nicht bedeutet, dass man da ein gutes Leben führen kann, sondern eigentlich nur die Grundwürde des Menschen irgendwie so ein bisschen schützt. Ich glaube, dass wir da mit dieser Wasserversorgung nicht diesen Schritt gehen, das Risiko einzugehen, da wirklich lebenswerte Umstände zu schaffen. Und selbst wenn das, also du weißt, was ich meine mit lebenswert, ne? Also
in Anführungszeichen.
Ich will jetzt nicht das Wort, also ich meine, wir schaffen damit keinen Luxus, das ist einfach nur Grundversorgung sozusagen. Und die muss natürlich auch gegeben sein für die vielen weiteren Menschen, die jetzt gerade in diesem Moment, und das kann ich einfach nicht, ich kann es einfach nicht fassen, genau jetzt in diesem Moment sind so viele Boote auf dem Mittelmeer. Und die Küstenwachen wissen es und sie lassen sie einfach. Die sind in Seenot und sie lassen sie einfach. Das kann ich einfach nicht begreifen. Und für diese Menschen, die dann eben ankommen, denen muss man wenigstens die Möglichkeit geben, sich nochmal die Hände, das Gesicht und was waschen und was zu trinken haben zu können.
Wenn du dir anguckst, also ich glaube, die Analogie geht nicht auf und so am Ende, aber was plötzlich alles möglich geworden ist durch Corona, das zeigt doch auch, dass dieses ganze Mittelmeer- und Refugee-Thematik, die wäre so veränderbar. So, also es ist ja ein Witz, wenn wir darüber reden, ich weiß nicht, wie viele tausend Spargel-Mitarbeiter jetzt kommen und ey, Spargel ist so wichtig. Allein sonst würde sich mein Urin nicht verändern, wenn durch das. Also das wäre eine Schande, wenn ich das. Nein, aber sorry, dass ich auf so eine lapidare Ebene ziehe.
Nee,
aber,
nee, ich gehe da voll mit.
Aber dann 50 Kinder zu holen, so im so, das zeigt einfach, ey, yo, es ist gar nicht gewollt. Es ist einfach nicht gewollt.
Voll.
Und wie kriegt man diesen Gewollt-Status, kann man daran Veränderungen aus deiner Sicht herbeiführen?
Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Also, um nochmal auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast, ne? Also, es sind 50.000 ArbeiterInnen aus Rumänien, Schulter an Schulter, ohne jegliche Hygienevorschriften oder Durchsetzung von Hygienevorschriften, sagen wir lieber, nach Deutschland gebracht worden. Das ist pervers, bis zum geht nicht mehr. Mal nicht zu sprechen von den Unterkünften, in denen diese Menschen leben. Diese Menschen können aber geholt werden, weil ganz klar ist, diese Menschen kommen und
gehen
diese
wieder.
Menschen werden wieder gehen. Genau. Und
das ist eigentlich Sklaverei.
Ja. Also ich weiß nicht, wie viel eine Arbeiterin kostet. Weiß ich nicht. Aber ich schätze mal so wenig, dass es eine deutsche arbeitende Person nicht machen würde. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ich kann nicht verstehen, woran es scheitert, dass Kinder und Schwangere und Kranke, aber eben auch Männer, weil warum sollten die denn nicht auch davon profitieren, ein sicheres, gutes Leben führen zu können? Und auch noch nicht-binäre Personen natürlich. Ich kann nicht verstehen, warum es nicht möglich ist. Ich kann es einfach nicht verstehen. Und ich glaube, deswegen weiß ich auch nicht, was es braucht. Weil wir können jetzt nicht darüber sprechen, dass das jetzt gestoppt wird, weil die AfD so laut ist in unserem Land. Kann ich nicht, also geht ja nicht, weil die waren schon immer laut, die haben schon immer ihr Maul aufgemacht und trotzdem sind sehr, 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 sehr viele Asylsuchende in Deutschland angekommen und haben Asyl bekommen. Deswegen, ich kann es nicht verstehen, ich kann nicht verstehen, warum man nicht die Kinder aus Moria rausholt. Ich kann es nicht verstehen, obwohl so viele Kommunen schon Ja gesagt haben. Also es ist mir ein Rätsel, ich weiß nicht, was es braucht. Ich weiß einfach nicht, was es braucht. Wenn das ganze Land vielleicht auf die Straße geht irgendwann mal, keine Ahnung. Aber der Mensch ist ein Egoist. Und jeder Mensch, der um irgendetwas bangt, was ihm weggenommen werden könnte, und das haben wir leider noch sehr tief verwurzelt in uns, weil der Krieg in Deutschland ist nicht allzu lange her und den Deutschen ging es sehr, sehr schlecht nach dem Zweiten Weltkrieg und Traumavererbung ist ein wissenschaftlich fundierter Prozess. Es kann sein, dass die Menschen einfach immer noch viel zu große Angst davor haben, dass ihnen irgendetwas weggenommen wird. Keine Ahnung, Micha. Ich bin überfragt und ich bin überfordert sogar.
Ja, ich merke das. Das ist ja aber auch das Krasse, wo ich schon sehr oft, also erstmal Traumavererbung habe ich noch nie gehört, aber ich glaube, ich habe verstanden, was es ist. Quasi so, meine Oma hatte ein Trauma oder mein Vater hatte ein Trauma von der Nachkriegszeit und zwar nicht genug zu essen oder nicht genug dies, das, und das übergibt er unterbewusst an mich weiter durch Glaubenssätze.
Also das ist jetzt die spirituelle Ebene, aber es wurde wissenschaftlich bewiesen, dass Traumata DNA verändernd sind und das eben auf die nächsten Generationen weitergegeben werden kann. Sogar bis zu dem Punkt, dass die Kindsgeneration Bilder von dem geschehenen Trauma der Eltern oder Großeltern träumt oder sieht. Also wirklich, das ist kein Bullshit. Ich erinnere mich, mein erster Tag Psychologiestudium, unser Professor hat gefragt, was wollt ihr lernen? Ich habe mich gemeldet und ich habe gesagt, ich will wissen, wie Erbschmerz funktioniert, weil ich das aus der Spiritualität kannte. Und mein Professor hat mich ausgelacht. Und jetzt, ich meine, wann habe ich angefangen zu studieren? Das ist schon ein paar Jahre her, 5 Jahre vielleicht. Und jetzt, erst vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, kamen diese großen Studien raus, meines Wissens nach zumindest, wo wirklich an DNA belegt Krass. Wurde, dass Traumata vererbbar sind. Krass. Und nicht nur übers Erzählen, die haben das natürlich an Mäusen getestet, sondern einfach nur über die DNA. Wenn die Mutter Angst hatte vor dem Laser, dann haben auch die Babys, die auf die Welt kamen, nachdem die Mutter das Laser-Ding gesehen hat, auch Angst vor dem Laser. Es ist verblüffend und das wird weiter vererbt. Nicht alles natürlich, aber einiges. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, der ein Trauma erlebt, mach deine Traumatherapie.
Wo kann man das machen? Für Leute, die also...
Also ich würde einfach Traumatherapie und dann Stadt eingeben im Internet. Aber ansonsten dürften das eigentlich die psychotherapeutischen Verhaltenstherapeuten können, glaube ich.
Und kann es sein, dass man Traumata hat und gar nichts davon weiß? Also macht
natürlich.
Ja, okay.
Ja, voll. Also das ist ja der schöne Prozess, den unser Gehirn kann es verdrängen und zwar richtig gut. Und das ist aber ganz gefährlich, Verdrängung, weil das kommt natürlich, irgendwann kommt es irgendwie raus. Und wenn es nicht da rauskommt, wo du denkst, dann kommt es zum Beispiel es kann in allen möglichen Sachen rauskommen, wie zum Beispiel eine Depression oder eine Aggressionsstörung oder irgendwie sowas. Und das ist nicht lustig.
Ja.
Also wirklich gar nicht lustig. Und da spreche ich aus Erfahrung.
Ich meine, das ist ja eh ein Luxus, dass man mit einer Psychologin hier mal sprechen darf. Es wird ja ganz viel über, und du hast dich ja auch, glaube ich, damit sehr viel beschäftigt, mit dieser ganzen psychologischen Komponenten, die auch Isolation, und jetzt muss man da, glaube ich, differenzieren. Viele von uns sind nicht in einer klassischen Isolation, aber in einer Quarantäne oder so, oder in so einer
Also frei gewählte Selbstisolation,
genau, sozusagen. Danke, ja. Genau. Was passiert da? Also so, kannst du das so kurz jetzt... Ich weiß, du könntest da wahrscheinlich auch einen Vortrag halten, aber so eine Kurzfassung geben, und wo könnten und sollten die Leute aufpassen?
Also in der Selbstisolation ist es natürlich total gefährlich, wenn man tatsächlich ganz alleine ist und keine Menschen einen umgeben, dass man in so Gefühle von Einsamkeit verfällt, weil wir Menschen einfach, seit es uns gibt, auf unsere Gemeinschaft angewiesen sind, also auch vor 300.000 Jahren haben wir Menschen in Gemeinschaften gelebt, weil das hat einfach Schutz bedeutet. Ne? Und ich glaube sehr fest daran, aber das sind natürlich nur Theorien, dass wir Menschen sehr evolutionsbiologisch geprägt sind und alte Dinge, die uns eben vor 300.000 Jahren geschützt und ausgemacht haben, uns noch weitergegeben wurden, auch wenn das Dinge und Eigenschaften sind, die wir eigentlich im Hier und Jetzt nicht mehr brauchen. Und das bedeutet eben auch, eine Gemeinschaft zu haben. Gut, ob wir die jetzt brauchen oder nicht, sei jetzt erstmal so ein bisschen dahingestellt. Zumindest die physische Anwesenheit von anderen Menschen ist eigentlich gar nicht mehr wirklich notwendig, um zu überleben, zumindest. Aber unser Gehirn hat natürlich gelernt, wenn Menschen fehlen, dann besteht eine Gefahr. Und das ist das, was wir antizipieren, wenn wir alleine sind oder wenn wir zu viel alleine sind oder eben isoliert sind. Und das ist, dann wird klassisch als Stress wahrgenommen. Und da kann ich einfach nur empfehlen, macht so viel Sport, es geht. Macht so viel Dinge, die ihr wollt und gerne, gerne, gerne habt. Strukturiert euren Tag. Macht euch To-Do-Listen, die ihr abhaken könnt. Also alles, was so ganz klassisch eigentlich dafür sorgt, dass man Glückshormone, Serotonin, Dopamin, Endorphine, bla 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 ausschüttet, das sollte man tun, damit man dem so ein bisschen entgegenwirken kann. Man wird ja auch nicht mehr berührt, ne? Man darf auch nicht vergessen, dass diese fehlende Berührung ja auch einen großen Einfluss auf uns Menschen hat, vor allem auf die, die sonst sehr viel berührt werden. Also ganz viel Sport machen, weil auch das hilft bei Dopamin- und Serotoninausschüttung und lässt einen sich gut fühlen. Wow, das war doch ein kleiner Vortrag, Micha. Sorry.
Voll gut, nein, ich bin ja ich habe eine wunderbare Tochter hier und eine Frau, also ich bin da ja nochmal, bin ja gar nicht in Selbstisolation, sogar eine Schwiegermutter. Aber wenn man jetzt den Vergleich zieht, ohne zu werten, zu einer nicht selbst auferwählten Isolation, weil das, ne, Moria, das Thema ist ja auch eine Form von Isolation, So, was passiert da? Weil ich zum Beispiel das Absurde, und damit habe ich mich 0,0 beschäftigt in meinem Leben davor, ich habe es nur quer gelesen, dass die Suizidrate unter Kindern in Moria extrem nach oben schießt. So, und das war so, wo ich so auch sofort Gänsehaut, so Pipi in den Augen bekommen habe, weil ich einfach nur da überhaupt nicht vorstellbar ist, dass das ist so für mich, weißt du, Kinder sind so das Paradebeispiel für Lebensfreude und so weiter und für lebensbejahend und genau das Gegenteil von dem, was Suizid eher ist. Sehr plakativ, aber deswegen auch schwarz-weiß und so. Aber was passiert da? Also in so einer psychologisch.
Also ich glaube, das ist so ultra vielschichtig und ich muss auch dazu sagen, ich bin keine Psychotherapeutin. Ne? Ich bin Psychologe mit Schwerpunkt Wirtschaft. Ich weiß aber natürlich trotzdem deswegen um die menschliche Psyche, aber ich könnte jetzt keine Krankheiten diagnostizieren und würde ich auch niemals. Aber das Risiko ist da natürlich, ich glaube, da würde ich weniger auf diese Isolation eingehen, weil das ist ja einfach so eine Unfreiheit, die man hat, die auf jeden Fall eine Einwirkung auf die Psyche hat, also nicht einfach weg zu können, wenn man es will. Willst du ans Telefon gehen?
Ich glaube, erstens ist es die Klingel, die Hausklingel von meiner Schwiegermutter und zweitens weiß ich gar nicht bisher, wo es ist. Ich glaube, wir müssen es einfach aushalten.
Geil. Ich finde es auch gar nicht unangenehm. Okay. Heute Morgen war ich in der Warteschleife von irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und das klang so beruhigend, diese Musik, dass ich einfach dazu Yoga gemacht habe. Geil. Ich dachte, wenn ich eben in der Warteschleife bin. Also ich glaube nicht, dass diese Hauptbedrohung dieser Situation auf der Unfreiheit basiert, sondern vielmehr auf diesem Fakt, dass man die Vergangenheit verarbeiten muss, weil sie voller Traumata ist. Man kommt ja auch gerade vom Meer, so, also das ist, darf man auch nicht vergessen, das ist unfassbar. Und dass die Zukunft so unklar ist. Das ist, glaube ich, das allergrößte Problem für die Psyche, weil also wenn unser Gehirn mit einer Sache nicht klarkommt, dann ist es Ungewissheit. Krass, da drehen wir total frei. Also wenn du einem Menschen einfach sagst, ey, morgen lass dich einfach nur auf das ein, was ich dir vorbereitet habe.
Danke.
Hast du gerade einen Drink bekommen?
Nee. Ich habe zum ersten Mal, ich schäme mich auch ein bisschen, weil es natürlich Plastik pur ist und so, meine Frau auch sofort gemeckert, aber ich habe meiner Tochter ein Bobbycar gekauft.
Geil!
Das ist wirklich das allererste, was ich, glaube ich, meiner Tochter, die ist jetzt 2,5, gekauft habe, weil ich auch immer so der Meinung war, ey, scheiß drauf, die hat alles und kriegt so viel. Ja. Aber irgendwie dachte ich, ein Bobbycar, komm.
Bobbycar ist Killer.
Das hat mich getriggert. Sorry dafür. Für diese. Aber das ist
Quatsch, alles gut.
Aber das finde ich genau das Paradebeispiel. Weißt du, ich denke mir dann so, ein Bobbycar, ja, ist die eine Lebenswirklichkeit.
Ja.
Die andere Lebenswirklichkeit ist Suizid. Also das, und dann, wie darf ich meiner Tochter ein Bobbycar, während ich mir die ganzen parallel Gedanken mit Helene Fares, habe ich es richtig ausgesprochen?
Fast, aber alles gut.
Gedanken darüber machen, wie was man für Moria machen kann oder wie die Isolation. Also weißt du, da fängt es bei mir schon wieder an, wo ich so denke, oh fuck.
Alter. Okay, und das ist genau das. Ich habe das in meinem letzten Was macht die Psyche-Video beschrieben. Was du da empfindest, ist kognitive Dissonanz. Und das ist ein Problem, wo du eigentlich zwei Dinge zusammensteckst, die überhaupt nicht zusammengehören. Also was hat denn dein Kind und ihr Bobbycar mit einem Kind in Moria zu tun? Natürlich sind es beides Kinder, aber das Schicksal des einen Kindes beeinflusst jetzt nicht das Schicksal des anderen Kindes, außer das Bobbycar ist total unfair hergestellt. Das könntest du vielleicht checken oder so. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Wenn du jetzt sagst, du gehst für dein Kind über die Leichen anderer Kinder, dann würde ich verstehen, dass du das zusammenbringst. Aber das machst du ja nicht. Wir müssen uns endlich mal damit auseinandersetzen, dass unsere, wie soll ich das sagen? Dass unser Aktivismus auch weiterleben kann, auch wenn wir immer noch ein gutes Leben führen. Mhm. So. Mhm. sich selbst zu geißeln, ich halte das nicht für die richtige Methode. Es gibt natürlich ganz viele Leute, die weisen mit Hungerstreiks und Selbstgeißelung auf ganz wichtige Dinge hin. Für mich ist das nicht der richtige Weg, für mich persönlich. Aber auch das wird nichts ändern, wenn du deinem Kind jetzt das Bobbycar nicht schenkst. Heißt ja nicht, dass du sagst, entweder ich spende 20 Euro an Viva Con Agua oder ich gebe 20 Euro für das Bobbycar meines Kindes aus. Es gibt ja kein das oder das. Mhm. Aber du verknüpfst zwei Bilder in deinem Gehirn, nämlich Moria und Bobbycar für dein Kind, die überhaupt nicht zusammengehören. Und dein Hirn macht dann eine Kurzschlussreaktion und dann spürst du Stress. Das ist das, was du ja gerade komplett gefühlt hast. Man hat sofort gesehen, du warst gerade richtig gestresst kurz. Mhm. Und wir müssen uns davon frei machen. Ich kenne das sehr, sehr gut, aber es funktioniert einfach nicht, dass wir Konzepte, die miteinander nichts zu tun haben, miteinander verknüpfen. Mhm. Guckt mein neues Video, was macht die Psyche, liebe Freunde?
Beste Werbeblock ever.
Ja, oder? Okay,
und zurück zur Frage, nachdem ihr das Video geguckt habt. Das heißt, das Krasseste ist eigentlich diese Unsicherheit in die Zukunft hin.
Ganz genau, weil, also jetzt mal so als ganz plattes Beispiel, dass es auch jeder ne, peilt. Sag mal, also lass dir mal von jemandem sagen, ey, morgen lass dich einfach mal drauf ein, was ich für dich geplant habe. Dein Gehirn wird sich 20.000 Sachen ausdenken, die möglicherweise passieren könnten. Nie im Leben schafft es das Gehirn einfach nur zu sagen, ey,
geil.
I let go. Es funktioniert nicht. Ja. Es funktioniert einfach nicht, weil das Gehirn muss versuchen, etwas zu antizipieren. Natürlich funktioniert es besser, je sicherer wir uns fühlen, aber Alter, wie unsicher kann man sich fühlen, wenn man aus so einer Situation kommt? Ja. Und das ist das, was das Gehirn und die Psyche in den Wahnsinn treibt.
Wie, weißt du, also wie viele Jahre gibt es, wie ist denn die Frage richtig? Also wie lange leben Menschen in solchen Lagern teilweise? Weißt du da Zahlen? Also ich weiß von Leuten im Sudan, die schon da geboren wurden, die dort teilweise 18 sind und so.
Alter.
Wenn man sich sowas überlegt, dann haben die ja quasi nie ansatzweise eine Normalität erlebt, sozusagen.
Ja.
Alle haben keine Traumatherapie oder im Normalfall haben die keine Traumatherapie gemacht. Das heißt, auch müsste man quasi sagen, jeden, der quasi nach Deutschland kommt, müsste man zuerst auch eine Trauma, also so wie man ein bedingungsloses Grundeinkommen, eine bedingungslose Therapie quasi offerieren, oder?
Müsste, ja, aber ist natürlich überhaupt nicht umsetzbar, einfach weil du ja schon jetzt siehst, wie das deutsche Gesundheitssystem daran krepiert, dass die Deutschen sich therapieren lassen wollen. Mhm. Also, wenn du in Deutschland versuchst, einen Therapieplatz zu kriegen, dann kannst du aber hallo mal ein paar Monate warten, außer du bist richtig gut krankenversichert. Mal ganz abgesehen davon, dass du gar nicht in eine neue Krankenversicherung reinkommst, in eine private Krankenversicherung reinkommst, wenn du schon in deiner Vergangenheit der letzten 5 Jahre warst, glaube ich, eine nachgewiesene psychische Erkrankung, und das kann auch schon eine leichte Depression sein, oder in einer psychotherapeutischen Behandlung gewesen bist. Also da wirst du gar nicht mehr aufgenommen in die privaten Krankenkassen. So zumindest meine Recherche im letzten Jahr. Es müsste gewährleistet werden, absolut. Aber es ist gerade, also keine Ahnung, wie das umsetzbar wäre. Wäre aber ein ganz großer, toller Traum. Ich erinnere mich noch, das war wirklich richtig lächerlich. Aber ein guter und netter Versuch. Wir waren in dieser Erstaufnahmeeinrichtung und das war eine Turnhalle und da waren wirklich so Armeepritschen, ne? 500 Leute, Frauen, Kinder, unbegleitete Kinder. Also es war wirklich, und natürlich Männer und nicht-binäre Personen. Das war wirklich einfach nur die reinste Katastrophe. Ich bin da morgens hin und abends weg und habe geheult. Also es war wirklich schrecklich. Und ich weiß noch so genau, es war Sommer und es kam ein Psychotherapeut, der gerade fertig war. Und der hat dann ja halt einfach ehrenamtlich angeboten, sich mit den Leuten zu unterhalten. Und ich meine, ich spreche Arabisch von meinen Eltern, weißt du, aber ich bin auf gar keinen Fall irgendwie so, dass ich sagen kann, ich kann hier die tiefsten Gefühle von Leuten irgendwie adäquat und akkurat wiedergeben und auch die komplexen Begriffe, die der Psychologe zum Beispiel sagt, auch weitergeben. Und wir saßen da zu zweit an einem Baum und die Leute kamen so Dings fließbandmäßig bei uns an und haben halt so jeder so 20 Minuten bekommen. Also das war ganz toll von dem, dass er das gemacht hat, aber dass es darauf zurückfallen muss, ne, auf einzelne Ehrenämter, die das aus privaten Ideen einfach tragen, das kann einfach nicht die Lösung sein.
Kann künstliche Intelligenz da die Lösung sein? Also das klingt jetzt auch voll... Ja, ey, ich hab keine Ahnung davon, aber ich frage mich nur, du brauchst ja ein strukturelles Ding, ne? Also wir reden ja über so viele Menschen, dass du gar nicht mehr... In 1 zu 1 und wenn du sagst 20 Minuten, ich meine, was sind 20 Minuten, wenn es um ein Trauma geht oder ein Traumata sogar geht? Glaubst du an sowas, dass sowas ein Lösungsansatz sein kann?
Oh, KI ist leider einfach immer noch viel zu dumm. Wir sind einfach nicht an einem Punkt mit unseren KIs. Ich habe ja meine Bachelorarbeit über Roboter und KIs in der Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen geschrieben. KIs sind einfach noch nicht weit genug, um tatsächlich auf die Komplexität der menschlichen Psyche einzugehen. Ich glaube aber, dass KIs extrem gut sind als Companions für Menschen, die sich eben einsam fühlen. Also jetzt gerade in dieser Zeit, ne? Das ist im Prinzip, hat so eine Roboter-KI die gleiche Wirkung wie ein Haustier. Wenn es denn ein Tier ist, die KI, ne? Also beziehungsweise der Roboter oder das Wesen, das die KI trägt. Dann erzielst du die gleichen Ergebnisse. Und das wäre das, was in dieser Selbstisolationszeit natürlich großartig wäre. Aber ja, haben wir nicht.
Aber wird kommen.
Naja, wenn ich mal gucke, die KI, beziehungsweise, ja, das ist eher eine einfache KI, aber dieser Roboter, mit dem ich mich da beschäftigt habe, Paro, das ist eine kleine Robbe, sehr süß, die kostet 5.000 Euro und die kann wirklich fast gar nichts. Die ist vor allem eingesetzt in der Pflege von demenzkranken Menschen. Also ich weiß nicht, wie schnell das kommen wird, weil KIs, selbst die einfachsten KIs sind noch wahnsinnig teuer.
Aber es ist ja nur eine Frage der Zeit, also korrigiere mich, aber alles, was ich über Wirtschaft und so weiß, ist ja nur in dem Moment, wo es massentauglich ist, kriegt man das zum anderen Preis. Aber
ja, da hast du auch wieder recht.
Was mich mal interessieren würde, wenn du so in die Zukunft schaust, was siehst denn du?
So, ich muss noch eine Sache sagen, und zwar, wenn ihr euch wirklich einen kleinen Roboter zulegen wollt, ich kann den Pleo empfehlen. Das ist ein kleines Dino-Baby, was man füttern kann. Das kostet aber auch übelst viel Geld. Ich meine, eine Null weniger, 500 Euro, aber immerhin besser als 5.000. Und am Ende des Tages billiger als ein richtiges Haustier, wenn ihr irgendwelche Tierhaarallergien habt oder keine Zeit zum Beispiel.
Das würde ich mir in der nur Zukunft. Den Staubsauger kaufen.
Diesen Ey, Staubsauger. Den habe ich auch.
Hast du den?
Ja. Ist ja
geil, funktioniert der?
Ich glaube, das nervt mich zu sehr, weil bei mir steht einfach zu viel Zeug rum. Ja. Ich muss halt viel wegräumen, bevor ich den benutze. Aber wenn du da einmal dein Stuff weg geräumt hast. Und man kann den ja auch programmieren, dass der halt irgendwie regelmäßig fährt und einfach sein eigenes Ding macht. Ich finde das schon ganz nice.
Okay,
gut. Ich hasse halt Putzen. Ne? Was sehe ich in der Zukunft? Kann ich dir ehrlicherweise gerade nicht sagen. Ich bin generell kein Mensch, der irgendwie in eine gute Einschätzung von entfernterer Zukunft geben kann, die eher global ist. Ich bin gut im Antizipieren von Zukunft, was mein persönliches Leben betrifft, aber eher, oder mein persönliches Umfeld, aber eher weniger, was die globale Wirtschaft oder gar Politik betrifft, kann ich nicht sagen.
Willst du sagen, was dein persönliches Leben, vielleicht können wir dann was ableiten für die globale Situation?
Ja, also ich bin ja sehr optimistisch. Und deswegen versuche ich immer, das Bestmögliche zu antizipieren. Und meine Wunschzukunft sieht so aus, dass ich mir weniger Sorgen um das Weltgeschehen machen muss. Dass ich, also einfach aufgrund der Tatsache, dass sich alle Menschen gemeinsam sorgen und alle Menschen gemeinsam an einem Strang ziehen. und ja, dass ich ganz entspannt und mit Fokus auf die Familie leben kann. Das ist natürlich mein Wunsch. Der einzige Grund, warum ich das jetzt noch nicht mache, ist, weil ich weiß, dass es gerade an anderen Stellen brennt. Mhm. Und ich diese Feuer einfach nicht brennen lassen kann, weil irgendwas in mir sonst sterben würde.
Darf ich noch eine sehr private Frage, und du darfst natürlich auch einfach canceln oder so, aber du bist ja ein sehr, also du machst dir über die meisten Dinge sehr ausführlich Gedanken, so wie ich dich kennengelernt habe und so weiter. Du bist eine Aktivistin auf der einen Seite, aber du bist halt auch ein Familienmensch. Hast du dir schon Gedanken gemacht, und das interessiert mich natürlich auch vor allem die psychologischen Komponenten, die dann abgehen, in Bezug auf Kinder kriegen und Familie gründen, in Voll. Bezug auch auf Arbeit, also weil ich gemerkt habe, wie krasse teilweise Einschränkungen, Veränderungen und so weiter das alles für meine Frau bedeutet hat und mir das alles gar nicht bewusst, ich war da so ein Trottel, unvorstellbar. Ich hatte da mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht, was das für Implikationen alles für so dann die weibliche Seite des Spiels.
Also ich glaube, worüber ich mir momentan am meisten Gedanken mache, ist, was mein persönliches Leiden für eine Auswirkung auf mein Kind haben wird. Mein mir Sorgen machen und mein Traurigsein über das, was viel passiert. Weil es ja nicht, also wissen wir ja alle mittlerweile, das kriegen die Babys im Bauch mit, das kriegen die Babys durch die Muttermilch mit. Das macht mir große Sorgen. Ich weiß aber, dass ich glaube zu wissen, dass ich in einer Rolle oder in der Rolle der Mutter auch Erfüllung finden kann und dann auch sagen kann, ey, ich ziehe mich jetzt zurück und chill jetzt erstmal ein Jahr oder sowas. Und was heißt chillen? Ich arbeite weiter, nur mit dem Kind. Und kümmere mich jetzt nicht um, was auf der Welt so los ist. Aber gut, das Kind ist ja dann auch noch in den meisten Fällen 17 weitere Jahre zu Hause. Und da mache ich mir schon viele Gedanken drüber, wie könnte ich das vereinbaren mit meiner Arbeit und mit meinem Leben. Und versuche da so viele Möglichkeiten und Konzepte wie möglich zu mir auszudenken, um dann möglichst wenig Kontrollverlust zu fühlen, sobald es dann so weit kommt. Um es mal ganz, ganz, ganz wissenschaftlich auszudrücken.
Um es mal ganz rudimentär pragmatisch, ich glaube, der Moment, wo du ein Kind hast, also auf jeden Fall für den Mann, ist purer Kontrollverlust. So. Ja. Also ich glaube, bei euch Ladies passieren da genetisch nochmal andere Dinge und so und so. Ja. Super spannend und danke für die Antwort, weil das ist wirklich ist ja auch ein sensibles und Thema und so weiter. Und ja. Trotzdem ist mir einfach auch bewusst, du bist ja eine Aktivistin, wie viel Themenblöcke da aufgehen eigentlich so bei so und auch wie man seinen Job machen kann, in welcher Position man im Vorfeld ist, was mit Gehalt ist, was mit auch das dann unter einen Hut bringen mit dem. Ja. Ehemann oder Lebenspartner oder Lebenspartnerin oder whatever. Also
ja.
Endlose Komplexitäten. Liebste, ich habe jetzt voll Schiss, immer deinen Namen zu sagen.
Guck mal, denk einfach an Helene Fischer und mach das eh am Ende weg.
Oh, ich will nicht immer an Fischers Fritz denken. Wobei ich ja unbedingt, das kann ich ja mal transparent machen, unbedingt irgendwann nochmal was mit Helene Fischer machen will, weil ich glaube, ihr Viva Con Agua gut tun würde und sie Viva Con Agua gut tun würde, so rum. Also ich glaube, es wäre eine fruchtbare Beziehung und ich glaube auch, das ist jetzt auch vielleicht anmaßend oder so, aber Menschen, die manchmal dann auch in so Ecken gepackt werden, dass denen das einfach auch maximal gut tut, wenn sie da aus ihrer Komfortzone rausgeholt werden und sich auch für andere Dinge engagieren und öffnen können und so weiter. Das ist voll anmaßend, aber ich habe so das Gefühl, irgendwann kommt da noch mal was.
Also ich finde das nicht besonders anmaßend. Ich finde das sehr realistisch. Ich weiß nur nicht, ich finde das sehr optimistisch. Ich weiß nur nicht, wie realistisch das ist, dass sie da mitmachen würde. Aber ich würde es mir sehr wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass ihre Follower da Geld spenden.
Alle. Ich glaube, sie ist cooler als das Image in unserer.
Ach, Lage. ich habe da gar nicht das Gefühl, dass sie da irgendwie besonders, keine Ahnung, unangenehm ist oder sowas. Ich glaube einfach nur, dass es ein weiterer Popstar mit relativ unpolitischer Haltung ist. Und das ist das, was ich als uncool betitle.
Das würde mich mal interessieren. Also ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass eine Frau sehr erfolgreich wie Heidi Klum in Amerika brutalst abgefeiert wird. Brutal, die ist da ein mega Superstar. Und hier in Deutschland eigentlich nicht so richtig.
Wer denn?
Heidi Klum.
Nee. Ach so, ich dachte, du meinst eine Frau wie Heidi Klum. Nee, ich dachte, du jetzt von einer anderen.
Genau. Sorry, Entschuldigung, meine Sprache. Und Heidi Klum, und ich hatte so ein, und hab dann von irgendjemand nur diesen Spruch gehört, wenn Heidi Klum ein Mann wäre, wäre die ein Superstar in Deutschland. Und darüber habe ich so ein bisschen nachgedacht und habe gedacht, okay, das könnte eigentlich sogar so sein, dass sie das, also ich weiß es nicht, deswegen frage ich dich.
Ja, naja, sag mir doch mal ein Äquivalent von Mann, der Superstar ist, der irgendwie auf die Ebene getragen werden könnte.
Verstehe ich nicht die Frage.
Also, wenn die Aussage war ja, wäre Heidi Klum ein Mann, dann wäre sie ein Superstar in Deutschland. Also mal ganz abgesehen davon, dass Heidi Klum auf jeden Fall ein Superstar in Deutschland ist. Du meinst beliebt.
Ja, vielleicht.
Ich kenne gerade keinen einzigen Superstar in Deutschland, der extrem beliebt ist. Auf der Ebene. Also mit dieser riesen Reichweite. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Follower die hat.
Weiß ich auch nicht. Fußballer vielleicht, aber das ist jetzt auch...
Ja, okay.
Das ist halt auch dann manchmal so.
Aber ich meine so, weißt du, so was im Fernsehen passiert, also keine Ahnung, ich denke jetzt so an Thomas Gottschalk, der ist auch übelst unbeliebt. Ich glaube, eine Person, die immer beliebt geblieben ist, ist Frank Elstner.
Otto Walkes, Udo Lindenberg?
Ja, Udo ist vielleicht ein gutes Beispiel, aber auch politischer Typ.
Ja, maximal.
Und außerdem auch nicht so maximal unangenehm in seinem Auftreten wie Heidi Klum. Ich glaube, was in den USA der große Unterschied ist, ist, dass die einfach diese Modelkultur total leben und Models als Stars bezeichnen. Okay, Heidi ist natürlich nicht nur Model, sondern auch mehr als das, aber ich kotze einfach jedes Mal ab bei dieser übelsten Reduzierung aufs Äußere, bei diesem scheiß Germany's Next Topmodel. Ich kann mir das einfach nicht antun.
Weißt du, dass ich schon mal das Konzept, aber natürlich nicht, wie so vieles, nicht hingekriegt habe? Germany's Next Social Star?
So, Social Star.
Ja, und hatte dann auch Deutschland sucht den Social Star, quasi die Dings. Also entweder du kannst es vom einen klauen oder vom anderen Sender klauen, ist völlig egal. Und dann habe ich aber so relativ schnell gemerkt, dass es, glaube ich, keinen interessieren würde. Aber ich fände es super spannend, weil auch bei Höhle der Löwen zum Beispiel, ja, finde ich es halt maximal. Also wie kann man im 21. Jahrhundert noch irgendwas gründen, was nicht eine soziopolitische gesellschaftlichen Mehrwert hat? So, das macht doch gar keinen Sinn. Sorry. Also dann hast du doch Scheuklappen, wenn du jetzt noch auf Profitmaximierung und irgendwelche Produkte, die kein Mensch mehr braucht. Es gibt jedes Scheißprodukt, also es sei denn, du kommst mit einer wirklichen Innovation um die Ecke. Also warum gibt es kein Konzept für sowas?
Verstehe. Also Deutschland sucht den Social Entrepreneur of the Year. Aber dieses Entrepreneur of the Year, das gibt es, glaube ich, diesen Award.
Ja, und das
Social Entrepreneur oder irgendwie sowas.
Und ganz ehrlich, das ist doch auch schon wieder, wenn es, sorry für Klischee, aber wenn es der Hauptschüler jetzt nicht versteht, was Entrepreneur, also der haut dir das ja um die Ohren, was Entrepreneur.
Ja.
So, also weißt du, es muss ja dann irgendwas, also deswegen Deutschland sucht den Social Star, versteht man. So,
aber
Entrepreneur ist jetzt schon wieder so abgehoben, so, who the fuck ist ein Entrepreneur, so. Ja. Also, weißt du, so.
Nein, ich meine, das gibt's, glaube ich, schon, aber ich weiß es nicht, ist auch scheißegal. Ich meine diesen Award. Aber ja, da hast du völlig recht, das müsste sehr viel mehr darauf geschaut werden, was eigentlich Gutes getan wird. Aber das Ding ist halt, was hat das eigentlich für einen Unterhaltungswert, Micha? Da müssen wir ja wieder auf die Medienwelt gucken und schauen, wen juckt das? von dem ja, normalen...
Kriegen wir es nicht hin, dass es Leute juckt? Also das ist ja die Frage, kriegen wir es nicht angereichert? Also ihr seid jetzt hier immer noch live bei diesem Podcast und wir sind mittlerweile in einem Brainstorming-Konzeptphase übergegangen. Und vielleicht wird ja daraus Deutschland sucht den Social Star. Kriegen wir es nicht angereichert mit der Pop, mit der Kunst, mit der Musik, mit der
Kultur? Ich sag dir, warum das schwierig ist.
Ja.
Um zu zeigen, warum eine Sache notwendig ist, musst du den Bedarf darstellen. Und in einem sozialen Unternehmertum ist der Bedarf ja immer ein Mangel an sozialer Gerechtigkeit oder wirtschaftlichen Voraussetzungen oder sowas. Das heißt, du musst also jedes Mal zeigen, dort und dort geht es den Menschen so, so schlecht und jetzt kommen wir mit unserer Lösung. Also mal ganz abgesehen von diesem Aspekt, dass es so ein bisschen unangenehmen Beigeschmack haben könnte mit diesem, wir haben ja schon lange und oft über White Saviorism gesprochen, aber mal ganz abgesehen von diesem Aspekt musst du den Leuten dann halt auch immer zeigen, hier, dort und dort gibt es ein Leid oder einen Mangel oder was auch immer. Und das wollen die Leute nicht in ihrem 20.15 Uhr Abendprogramm sehen. Und das verstehe ich auch. Ganz ehrlich, wenn du den ganzen Tag dich mit dem Leid beschäftigst, zum Beispiel als Krankenschwester oder den ganzen Tag einen knochenharten Job hast und die ganze Zeit nur angekackt wirst, weißt du, dann hast du abends, wenn du nach Hause gehst, keinen Bock mehr darauf, dich irgendwie damit zu beschäftigen, wie schlecht es doch den Menschen an anderen Orten auf der Welt geht. Und das verstehe ich. Das ist ehrlicherweise, ich gucke mir abends auch keine soziokritischen oder, keine Ahnung, dokumentarischen Sachen mehr an. Ich kann es nicht mehr. Ich bin so überladen, ich schaffe höchstens einen Disney-Film.
Das irritiert mich jetzt. Das kann auch nicht das Schlusswort sein. Wir können nicht in einem Talk mit Helene, ich habe das eh weggelassen, Fares,
sehr gut,
rausgehen und mit Walt Disney sozusagen.
Ach scheiße, ich habe ganz vergessen, dass das verwerflich ist.
Also es gibt natürlich richtig gute Filme, aber ja, die haben glaube ich ganz viel auch zu falschen Rollenbildern.
Ja, hast du völlig recht. Deswegen, was ich einfach nur sagen wollte, ist, dass ich leichte Kost konsumiere am Abend.
Genau, der jetzt aber um eine leichte Kost, perfekte Übergabe zu schwere Kost, können wir rausgehen mit dem Thema White Saviorism. Was kannst du das kurz erklären, bitte einmal und gerne auch um die Ohren hauen, kannst du noch 3-4 Beispiele bei Viva Con Agua rausnehmen. Mach's persönlich mit mir, wenn du willst. Aber das würde mich noch ganz kurz zum Schluss, weil ich finde, das ist etwas, womit sich auch unsere Community ein Teil sehr maximal auseinandergesetzt hat, der andere gar nicht und ein anderer wurde gepiekst und hat aber es nicht so richtig zugelassen. Vielleicht treffe ich jetzt das Bild zu ungefähr für diese komplexe Nummer. Und lange Rede, kurzer Sinn, genau, das einmal bam, kurz auf
mich. Ja. Ich habe es jetzt zur absoluten Übersicherheit nochmal schnell gegoogelt und das, was ich im Kopf hatte, passt dazu. Also im Prinzip ist White Saviorism, also zu Deutsch weißes Rettentum. Sehr gut. Sehr gut übersetzt, Helene. Das Konzept von weißen Personen, die nicht weißen Personen helfen, um sich selbst damit unter anderem, natürlich auch um was Gutes zu tun, aber vor allem so ein bisschen, um sich selbst damit zu beweihräuchern. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir ja in einer Kultur, in der wir leben, oder in der Gesellschaft, in der wir leben, die hier in Deutschland eben vorwiegend weiß ist, von Dingen profitieren, die absolut auf dem Rücken derer ausgetragen werden, die wir ausgebeutet haben. Und ich spreche jetzt nicht von dir und mir und tatsächlich ja, wir sind da hingegangen, aber die Vorfahren haben das getan. Also weiße Vorfahren haben kolonisiert, bis zum geht nicht mehr, kolonialisiert, so heißt das Wort, bis zum geht nicht mehr, ausgebeutet und jetzt fahren Einzelne hin und wollen, machen so auf Retter und ich tue, was gut ist und bitte guck mich alle an. Das ist hart. Ein Beispiel, also weil du jetzt so nett darum mir die Möglichkeit gegeben hast, ein Beispiel, wo das zum Beispiel bei euch schwierig war, ist, als ihr mit Luke, ich weiß gar nicht, wohin ihr gefahren seid, ich habe es wieder vergessen.
Nepal.
Genau. Mit Luke dahin gefahren seid und das war ganz klar, ich meine, ihr habt da jetzt auch nicht irgendwie im Prunk gelebt oder irgendwie sowas, ne? Aber das auch zu verfolgen mit der Kamera, wie ein weißer Mann in diese sehr fremde Kultur geht und wie eigentlich alles aus seinem Blickwinkel aussieht, ne? Das und auch zu sehen, wie er das kommentiert und zum Beispiel hin und wieder doch mal so ein Joke, aber der schon so eine leichte herablassende Art hat, das sind alles Sachen, die aus meiner Sicht nicht so geil sind und die auf diesen White Saviorism hindeuten können, ne? Dass man diese Reise macht, um sich selber zu profilieren. Und ich verstehe das. Wir haben nun mal eine Gesellschaft, in der es sehr, sehr wichtig ist, so sozial anerkannt zu sein wie nur möglich. Ich meine, wir sind ja auch alle Selbstdarsteller, die wir uns auf Instagram befinden, also würde ich mich auf gar keinen Fall ausnehmen.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Das war ein Scherz.
Okay, gut. aber bei dem Thema wäre ich wirklich sehr, sehr vorsichtig. Ich halte es nicht für falsch, wenn weiße Menschen irgendwo hinfahren und dort helfen. Überhaupt nicht. Aber bevor du dein soziales Auslandsjahr machst, überleg doch bitte, ob die 11.000 Euro, die du dafür investierst, nicht besser investiert werden, wenn du sie einfach nur an das Kinderheim schicken würdest, in dem du da arbeiten würdest, wo du nur einen Bruchteil von dem erreichen könntest, was das Geld alleine erreichen könnte, ohne deine Unterkunft und deine Nahrung und so weiter.
Mein Vater hat in den 70er Jahren Entwicklungshilfe gemacht, damals wirklich noch Entwicklungshilfe, als Arzt in Algerien 3 Jahre und hat dann so ein Seminar zum Start. Und da hat der Seminarleiter gesagt, eine Sache muss Ihnen immer bewusst sein. In erster Linie machen Sie es für sich selbst. So. Und ich glaube, das ist schon mal das Erste, was man sich eingestehen muss. Und das Zweite, das waren zum Beispiel so Punkte. Und deswegen in dem Sinne würde ich gerne Danke sagen nochmal, weil viele Leute wissen gar nicht, wie viele Leute im Hintergrund Viva Con Agua zum Beispiel spenden durch Feedback, Kritik, Korrektive und so. Und da gehörst du, wo ich auch bei der Luke-Reise, und ich meine, Luke, damit hatte er das größte Problem, das weiß ich, diese Selbstüberhöhung, weil er gesagt hat, ey, das habe ich schon die ganze Zeit auf Bühnen und so, alles cool, aber jetzt hier, aber ich will trotzdem sehen, was passiert und so weiter. Und da waren so viele Ebenen, über die ich mir nie Gedanken gemacht habe, zum Beispiel die Ebene, die du mir, 2 Sachen, die ich nur als Feedback einmal, dass Luke natürlich ein sehr großer Mann ist, der ist, glaube ich, 1,97 oder so, und der normale Nepali natürlich eher klein ist. So. Ja. Das heißt, du hättest die immer so stagen müssen, dass sie eigentlich fast, also dass sie auf einer gefühlten Augenhöhe. Und das andere, dass wir ganz viel von unten gefilmt haben, was witzigerweise ich dachte, der Hero-Shot ist und Leute eher empowert. Und du mir gesagt hast, ja, nur geschichtlich bedingt ist es aus dem Nazi, war es eine Hitler-Art des Films.
Genau, aber ich meine, dieser Hero-Shot ist ja, ich meine, finde das immer super, wenn Leute, um die es tatsächlich geht, im Hero-Shot gezeigt werden. Aber wenn ein Luke, der dahin fährt, der sowieso sich aus selbstdarstellerischen Gründen natürlich, aber natürlich auch aus guten Gründen. Ne? Ich will ihm jetzt nicht nicht komplett und ne? Du weißt, was ich meine.
Guter Mensch.
Dahin fährt so, dass diese Person, die sowieso viel größer ist als alle anderen, nicht auch noch von unten gezeigt wird. Weil ja, das waren nazi-propagandistische Mittel, Hitler zum Beispiel immer nur von unten zu fotografieren und zu filmen. Nicht immer nur, aber die meiste Zeit, um ihn einfach nochmal so krass zu heroisieren tatsächlich. Ja. Aber das finde ich gar nicht aus diesem Grund, ne? Aus diesem filmgeschichtlichen Grund finde ich das gar nicht so schwierig. Ich finde es tatsächlich einfach nur schwierig aus der Perspektive, dass man sagt, genau, wir sind dort und die Menschen sind eh klein und gucken wir auf zu dem, also nicht nur die Menschen, die dort leben, gucken auf zu dem großen weißen Mann, sondern auch wir, die mit der Kamera dabei sind. Und eben im Umkehrschluss finde ich es halt schwierig, aber das habt ihr, glaube ich, nicht gemacht. dieses von oben herab auf Leute zu filmen. Aber was ihr zum Beispiel auch gemacht habt, ist Kinder zu filmen und auch Menschen ohne Einverständnis zu filmen. Ne? Genau, aber da haben wir, das finde ich so geil. Du hast ja das Feedback zu dem Film damals erfragt. Und
deswegen ist er immer noch nicht veröffentlicht.
Ach so, ja, krass, okay, ja. Und ich habe da ja einen kleinen Beitrag dir geschickt. Und ich finde das so krass und schön, wie offen du für Kritik bist. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und das ist der allerbeste Dank für diese Arbeit. Die Offenheit und der Wunsch, irgendwie was dazu zu lernen, finde ich so ultra wertvoll. Es ist wirklich ganz befriedigend und da an der Stelle auch einfach danke an dich dafür, dass du diese Offenheit auch hast.
Sehr, sehr gerne. In dem Sinne, kritisiert uns. Unfall, macht's besser, macht's neuer, macht's schöner, macht's sozial, weil alles andere macht keinen Sinn. Das war die unfassbare Helene. Ohne E, das ist super. Ich kann es jetzt nach diesem Podcast. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Ehre.
Vielen Dank für die Einladung, Micha. Es war mir auch eine Ehre. Ich freue mich auf unser gemeinsames Festival. This is Viva Con Agua.